Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT Datenschutz Podcast, die dritte. Heute sind wir wieder komplett in voller Besetzung. Mein Name ist Holger Bleich und zu meiner Linken sitzt aus der Rechtsabteilung des Heise Verlags
Jörg Heidrich.
Und mir gegenüber heute sitzt
Nikolas Mekeler,
hallo. Auch aus der Rechtsabteilung des Heise Verlags. Leute, ich möchte gleich mal ein bisschen Kritik üben. Wir haben unser Feedback studiert und haben festgestellt, das ist noch zu wenig, was uns da an Feedback entgegenkommt.
Da geht noch was.
Da geht noch mehr. Also ich möchte mal kurz die Kanäle nennen, die wir zur Verfügung stellen. Also einerseits könnt ihr uns natürlich per Mail erreichen. Das ist unter der Mailadresse auslegungssache@heise.de oder auch ct.de, geht beides. Und unter unserer Webadresse, das ist ct.de/Auslegungssache. Dort findet ihr dann, wenn ihr ganz runterscrollt, ein Forum. Das Forum könnt ihr auch links auf der Seite erreichen. Da ist es ein bisschen, finde ich, noch ein bisschen kompliziert gelöst. Da arbeiten wir auch noch dran, dass das ein bisschen einfacher geht. Was wir vorhaben, ist vielleicht auch Themenforen pro Ausgabe mal zu setzen, dass man sich zu einer bestimmten Ausgabe nicht nur allgemein äußern kann. Auch dazu könnt ihr eigenes Feedback geben. Da bitte ich doch sehr drum. Gut, wir steigen gleich voll ein. Wir sind ja wieder in der vollen Besetzung. Gruß nochmal an Thomas Schwenke und vielen Dank fürs letzte Mal für die doch sehr ausführliche, würdige Vertretung von Jörg, der jetzt wieder aus dem Urlaub zurück ist. Gut, wir haben uns für heute einen Schwerpunkt gesetzt, den wir alle drei ein bisschen unterbelichtet finden in der aktuellen Debatte rund ums Datenschutzrecht. Das ist die ganze Thematik Schadensersatzforderungen, vor allem im zivilrechtlichen Bereich. Ist wenig thematisiert, dachten wir, leisten wir mal unseren Beitrag dazu, das ein bisschen aufzuklären, was da drohen kann bei Unternehmen. Aber zuerst hat Jörg wieder Spannendes aus der Rubrik Bußgelder zu berichten, Jörg.
Das Bußgeld der Woche oder der 14 Tage. Wir gucken immer mal, was es da so gibt. Letzte Woche hatten wir dieses Rekordbußgeld in Berlin. Was war das? 14 Millionen?
Komm mir doch bitte nicht mehr mit Zahlen.
Viele Millionen.
Die Zahlen von gestern interessieren doch heute niemanden.
Genau, diesmal ist das Bußgeld ein bisschen geringer, nämlich 60.000 Euro. Und es ist in Spanien verhängt worden, und zwar wegen des Verlustes von 6 USB-Sticks mit den Daten von 11.000 Betroffenen drauf. Und das Schlimme daran war, die waren nicht verschlüsselt. Das ist also ein ganz großes Risiko, was sicherlich alle Unternehmen haben, dass man irgendwas verliert mal. Sei es in einen USB-Stick, sei es in einen Rechner, sei es in ein Handy, wo eben Kundendaten drauf ist, und unser dringender Appell hier: verschlüsselt diese Sachen.
Das muss ich nochmal nachfragen an Nikolas, der uns ja so eindrücklich das Berechnungsmodell vorgestellt hat. Wenn es nur ein USB-Stick gewesen wäre, wären es dann nur 6.000 Euro gewesen?
Das kannst du so nicht unterbrechen. Es kommt ja auf den Umsatz des Unternehmens an, wie wir gelernt haben. Aber sicher, je mehr betroffen sind von diesem Datenverlust, desto teurer wird es im Zweifelsfall werden.
Man weiß ja in dem Fall auch nicht, wie die Kundendaten auf die Sticks verteilt waren und so weiter. Ne? Ist ja nicht so klar.
Genau, wobei das auf jeden Fall so ist, dass diese Berechnung ja erstmal auch nur in Deutschland gilt und nicht in Spanien.
Richtig, genau. Das auf europäischer Ebene ist das ja noch gar nicht, wird das noch nicht angewendet.
Okay. Aber das haben die vor, ne? Glaub schon.
Also es gibt bestimmt
der Plan, ja.
Genau.
Ja. Gut.
Eine andere Entscheidung, bemerkenswert, insbesondere für Leute, die jeden Tag mit dem Datenschutz zu tun haben: das Team ohne Bindestrich hat gewonnen. Die lange epische Schlacht um die Schreibweise des Wortes DSGVO. Und es gab also heute eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, und das Bundesverfassungsgericht hat es ohne Bindestrich geschrieben, was ich persönlich richtig finde. Also das heißt, die offizielle Schreibweise ist dann jetzt wohl ohne
Bindestrich. Endlich Rechtssicherheit.
Endlich Rechtssicherheit.
Also dazu zwei Anmerkungen. Erstens, ich bin schon immer im Gewinnerteam gewesen, weil ich DSGVO im Heftchen immer ohne Bindestrich geschrieben habe. Aber zweitens, das ist ja nur ein Etappensieg. Was passiert denn, wenn der EuGH es wieder anders schreibt? Weil die schreiben es nämlich, glaube ich, mit Bindestrich.
Och Gott.
jetzt unkier mal nicht so rum.
Lassen wir es mal auf sich beruhen. Aus aktuellem Anlass habe ich jetzt noch ein viel schöneres Akronym vorzustellen. Und zwar heißt das zweite DSANPUG-EU ist am 26.11. in Kraft getreten.
Das ist das zweite zweites Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz.
Ach so. Das heißt. Und was ist das?
Das ist eine Reihe von Gesetzesänderungen, die jetzt sozusagen beschlossen wurden durch das Parlament, alles bestätigt wurde und ist jetzt diese Woche in Kraft getreten. Eine Vielzahl von Gesetzen muss ja angepasst werden an die Datenschutzgrundverordnung. Das ist hier nochmal sozusagen im Nachgang passiert. Es gibt ein paar wirklich relevante Änderungen, die stelle ich mal kurz vor. Das wurde viel diskutiert, und zwar die Schwelle, ab welcher Mitarbeiterzahl ein Datenschutzbeauftragter zu benennen ist. Das war jetzt ursprünglich waren es 10 Personen. Das wurde jetzt heraufgestuft auf 20 Personen. Und also ab 20 Personen im Unternehmen, die mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind, muss jetzt ein Datenschutzbeauftragter benannt werden. Die Politik hat es so verkauft, als wäre das so total die Erleichterung für kleine und mittelständische Unternehmen. Das ist es natürlich nicht.
Ich muss mal fragen, dieses Anpassungsgesetz, gilt das jetzt national oder europäisch?
Das ist nur national, okay, genau, das ist ein deutsches Gesetz. Mhm. Genau, also die Politik hat so verkauft, als wäre es eine super Erleichterung für die kleinen mittelständischen Betriebe, dass sie jetzt keinen Datenschutzbeauftragten mehr benennen müssen. Nichtsdestotrotz, alle weiteren Pflichten der DSGVO bleiben natürlich bestehen, und die muss ja irgendwer machen. Das macht dann halt nur nicht mehr der Datenschutzbeauftragte, sondern irgendwer anders aus dem Unternehmen.
Oder keiner.
Oder keiner im schlimmsten Fall. Ne? Also das ist der Trugschluss, ne? Dass man jetzt denkt, okay, ich brauche keinen mehr, das Thema Datenschutz hat sich für mich erledigt, aber ich brauche trotzdem noch Verfahrensverzeichnisse, ich brauche trotzdem noch irgendwie vielleicht Datenschutz. Folgenabschätzung, die ich erstellen muss.
Na ja, gut, aber zumindest entlastet das die Unternehmen ja davon, so kostenpflichtig so einen Datenschutz, externen Datenschutzbeauftragten zum Beispiel zu engagieren, oder? Es kostet ja auch einfach Geld. Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber.
Das ist tatsächlich extrem unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr, sehr budgetfreundliche Datenschutzbeauftragte von, ich glaube, 29 Euro monatlich, habe ich mal gelesen, wo man sich wirklich fragt, was zum Teufel man für 29 Euro bekommen kann. Bis hin halt zu Abrechnung nach Stunden. Also das ist extrem unterschiedlich. Wobei die mit den 29 Euro sich wahrscheinlich nicht lange auf dem Markt halten werden, spätestens nach solchen Entscheidungen.
Hm. Aber so wie ich das mitbekommen habe, das habe ich auch nochmal bei unserem letzten Gast nachgelesen, bei Thomas Schwenke, ist wahrscheinlich das eigentlich Spannende, was alles nicht angepasst wurde, obwohl es danach ja auch politische Forderungen gab, eben zum Beispiel, ne, diese ganze Geschichte, worüber wir vor zwei Wochen gesprochen haben, mit dem Fotorecht.
Genau, im Fotorecht haben wir nach wie vor den Streit, welche Vorschriften gelten nun eigentlich, wann gilt KUG, wann gilt DSGVO. Da wurde leider nichts angepasst. Gleichwohl, eine wichtige Anpassung gab es noch im Arbeitnehmerdatenschutzrecht. Und zwar war es da bislang so, dass man eine schriftliche Einwilligung der Arbeitnehmer erforderlich war. Das heißt, hier tatsächlich eigenhändig unterschrieben, also datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung. Das wurde jetzt ein bisschen erleichtert, dass man jetzt sagt, es reicht auch die elektronische Form. Also man kann es jetzt im Zweifelsfall per E-Mail machen. Und ist zum Beispiel auch für Foto im Bereich Arbeitnehmer ist das relevant. Also ich brauche jetzt die Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Bereich zum Beispiel der Unternehmenshomepage, muss ich jetzt nicht mehr schriftlich einholen, sondern elektronische Form reicht.
Mhm. Okay.
Und natürlich die andere Geschichte hat eine Menge Probleme, die sich dann jetzt stellen, weil wenn du bisher ein Unternehmen warst, das 10 Mitarbeiter eben in dieser Bereich mit Datenverarbeitung beschäftigt hast und einen Datenschutzbeauftragten bestellt hast, hast du jetzt das Problem, dass du den eigentlich nicht mehr brauchst, aber du kannst ihn nicht loswerden. Also wenn du tatsächlich jemanden, das ist der Unterschied dann zwischen intern und extern. Die externen kann ich natürlich loswerden, mit denen habe ich nur einen Vertrag. Da ist die auch die spannende Frage, wie lange der Vertrag geschlossen wurde. Das kann ja auch ein Jahresvertrag sein oder so. Nur bei den internen ist es tatsächlich so, dass die auf der einen Seite einen Schutz vor Abberufung genießen. Das heißt, ich kann ihnen nicht dieses Amt aberkennen ohne weiteres. Es sei denn, es gibt also einen wirklich wichtigen Grund. Also er hat irgendwie seine Pflichten als Datenschutzbeauftragter vernachlässigt, schwerwiegende Versäumnisse oder sowas, Mangel an Fachkunde. Und ich kann ihn auch nicht entlassen, weil, was viele nicht wissen oder die meisten nicht wissen, der Datenschutzbeauftragte hat ein Sonderkündigungsrecht aus BDSG. Und kann ich den im Prinzip nur loswerden, wenn tatsächlich die Voraussetzungen für eine außerordentliche fristlose Kündigung bestehen. Und das ist echt schwierig. Also da werden einige kleinere, mittlere Unternehmen.
Aber ist so ein Datenschutzbeauftragter nicht eigentlich sowieso befristet ernannt?
Nee.
Den benennen die Unternehmen normalerweise unbefristet, ja?
Ja. Ach, krass. Also ich bin unbefristet benannt und habe qua diesem Job Kündigungsschutz. Mhm. Also nicht hundertprozentig, aber eben weitgehend, es sei denn, ich klaue irgendwelche Löffel. Mhm. Was natürlich auch Sinn hat, weil das soll eben sicherstellen, dass man sich auch unbeliebt machen kann als Datenschutzbeauftragter, ohne eben gleich zu riskieren, dass man dann entlassen wird. Mhm, klar.
Was ich erwartet hätte, ist, dass man als Unternehmen dann zumindest so eine Befristung einziehen kann. Also, dass man das meinetwegen Amt auf 5 Jahre macht oder
kann,
so.
Kann man das? Ich kenne allerdings jetzt wenig Fälle, wo das Leute tatsächlich auch gemacht haben. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn, wenn du erstmal jemanden weiterbildest, dass er das kann.
Also die Folge ist, dass jetzt Unternehmen, die zwischen 10 und 20 Mitarbeiter haben, den Datenschutzbeauftragten lieb bitten müssen, von sich aus irgendwie von seinem Job zurückzutreten oder von seinem
zusätzlichen. Aber da wird der ein oder andere interne Datenschutzbeauftragte bestimmt nicht traurig das sein, stimmt. wenn er das Thema los ist. Ja. Okay.
Das steht auch mal
nach. Gerade bei so kleinen Unternehmen ist das natürlich schon auch eine Belastung. Aber klar,
dann bleibt es am Geschäftsführer im Zweifelsfall hängen.
Ne? Okay.
Ich käme mir aber als Unternehmen ziemlich verarscht vor, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt irgendwie mit viel Aufwand betrieben hätte, dass ein Mitarbeiter fortgebildet wird, um diesen Job zu machen.
Ja, das kommt ja auch dazu, stimmt, du hast ja investiert in den Mitarbeiter.
Und dann irgendwie ein paar Monate später kommt dann, ja, haben wir doch nicht so gemeint.
Ja. Nun denn, naja, das ist ja im Zuge einer Evaluierung so entstanden, oder? Dass sie festgestellt haben, dass einige Unternehmen damit überfordert sind, mit den gerade so Mini-Unternehmen mit 10 Mann, und dass sie deswegen ein bisschen die Zügel da gelockert haben. So wurde es
zumindest. Haben sie ja auch nicht. Die haben einfach nur die Zügel sind ja nicht gelockert. Die Zügel sind genauso straff. Ich weiß nicht,
wie es
Zügel
sind. Nein, ja, aber sie sagen halt einfach, die kleinen Unternehmen, für die ist es eine größere Last, ne, im Verhältnis zum restlichen Personal.
Ja, aber es fällt ja nichts von den Lasten weg. Es fällt nur derjenige weg, der die Lasten zu tragen hatte. Es ist ja nichts einfacher geworden. Die müssen ja nach wie vor, du hattest es gesagt, Nikolas, die müssen ja nach wie vor ihre Verfahrensverzeichnisse schreiben, ihre Vorabschätzung machen und so weiter.
Ja, stimmt schon. Na gut, dann kommen wir zu unserem Schwerpunktthema, würde ich sagen.
Ja.
Und wie gesagt, ging es um das Thema Schadensersatz, das wir uns heute vorgenommen haben. Sagen wir Schadenersatz oder Schadensersatz?
Also wir sagen Schadensersatz.
Ich glaube,
der Duden sagt beides.
In Österreich sagt man Schadenersatz.
Ja, ehrlich?
Ja.
Wusste ich gar nicht. Okay.
Aber im Gesetz steht auch Schadensersatz. Insofern. Aber da streiten sich auch die Juristen um. Die einen machen so, die anderen so. Ich sage Schadensersatz.
Gibt es ja noch ein Verfassungsgerichtsurteil dazu.
Okay, also Jörg hat sich da ein bisschen eingelesen und Jörg, du hast schon vor einiger Zeit gesagt, dass dieses Thema, das müssen wir hier an der Stelle mal beleuchten. Warum ist es dir so wichtig?
Weil das ein ganz vergessenes Thema ist, was aber unheimlich gefährlich ist und steht kaum im Fokus. Es gibt jetzt ein paar Fachartikel darunter, es wird so auf Twitter in der Datenschutz-Community wird das schon regelmäßig diskutiert, aber es ist, glaube ich, noch nicht nach außen gedrungen und es ist halt ein enorm hohes Haftungsrisiko, was sich hier stellt, was viel höher ist als die Bußgelder, also auch die Millionenbußgelder unter Umständen. Da kommen wir gleich noch zu im Einzelnen. Es betrifft sehr viele Fälle, es betrifft auch die Verwaltung, auch das, die Verwaltung hält sich da immer für, ja, wir sind da raus, weil wir können keine Bußgelder bekommen, aber Schadensersatz müssen sie unter Umständen sehr wohl auch zahlen. Und es ist auf der anderen Seite ein Feld, was ganz neu entdeckt wird, was ganz interessant ist für diese ganzen Legal-Tech-Unternehmen. Also das heißt, die in der Regel sind Startups oder so kleinere Unternehmen, die jetzt die Geltendmachung von Forderungen automatisiert betreiben, auch jenseits der Anwaltschaft betreiben. Auch dazu gab es heute ein Urteil vom BGH, war das, glaube ich, ne? BGH-Urteil. Genau.
Also jetzt am Mittwoch dieser Woche gab es ein Urteil.
Ja, wir können das ruhig sagen, wir zeichnen am Mittwochnachmittag auf.
Wir sind unserer Zeit voraus. Ja. LexFox, die betreiben das Portal wenigermiete.de. Und das ist ein Inkassobetrieb. Das heißt, da sind keine Anwälte tätig. Und der Streit war jetzt, braucht man, um so ein Legal-Tech-Unternehmen zu betreiben, eine Zulassung als Rechtsanwalt. Und der BGH hat jetzt gesagt, also zumindest jetzt für diese einfachen, standardisierbaren Tätigkeiten braucht man keine Anwaltszulassung.
Vielleicht können wir das Thema Legal-Tech nochmal einen Moment
nehmen. Wichtig ist, ich wollte jetzt auch nicht auf Legal-Tech im Detail eingehen, nur wichtig ist halt diese Fälle hier, diese Schadensersatzfälle, das sind so typische Legal-Tech-Fälle. Das heißt, es gibt eine Menge Betroffener, die Summen sind vergleichsweise klein. Es ist irgendwas, was sich vielleicht nicht unbedingt für Anwälte lohnt, das mit einem Streitwert von 1.000 Euro oder so. Deswegen werden die das bereitwillig übernehmen. Und in dem Beispiel, was wir gerne vorstellen wollen, als Einstimmung auch auf die juristischen Inhalte, die gleich kommen, ist es tatsächlich auch so, dass sich da ein Prozessfinanzierer bereit erklärt hat, für eine Vielzahl an Leute 2,2 Millionen Schadensersatz geltend zu machen. Und es geht hier um die österreichische Post. Die österreichische Post hat eine Verwaltungsstrafe, nennt sich das wohl offensichtlich in Österreich, bekommen. Und da geht es um die Sammlung und Vermarktung von individuellen Datenprofilen, wo unter anderem auch die Parteiaffinität von Bürgern aufgefasst wurde. Also das heißt, die haben das berechnet aus in ihrer Datenbank, wo eine Menge Leute drinstehen, Millionen Österreicher drinstehen. Da haben sie die Parteiaffinität jeweils zu den einzelnen Personen abgespeichert. Die haben sie berechnet durch ein Rechenmodell, das Umfragen, Wahlergebnisse, Statistiken heranzieht und das dann mit den persönlichen Daten abgeglichen. Und das Ergebnis haben sie dann verkauft. Mhm. Ja, macht die Post hier auch. Und dann
halt aber auch keine Parteiaffinität. Das macht die Post
nicht. Nee. Grundsätzlich, dass hier die Daten dann verkauft werden oder zur Verfügung gestellt werden. Meistens werden sie nicht verkauft, sondern man kann darüber...
Man kann über Portale darauf zugreifen.
Werbebriefe versenden. Und das haben sie hier, die Österreicher, eben auch mit zielgerichteter Wahlwerbung gemacht. Das heißt, also, man konnte genau sagen, der wählt die SPÖ oder wählt halt die Freiheitlichen oder wen auch immer. Und das Problem, was dabei ist, ist, dass politische Präferenzen zählen zu den besonderen Arten von personenbezogenen Daten, also zu den sensiblen personenbezogenen Daten, wo auch Krankheitsdaten dazugehören, sexuelle Präferenzen, Vorstrafen, all das. Also das sind die sensibelsten Daten, die man über einen Menschen speichern kann.
Wisst ihr gerade auswendig, wo man das in der DSGVO
nachlesen kann? Ja, das ist im Artikel 9.
Okay, also falls jemand mal nachlesen möchte, in Artikel 9 stehen diese ganzen Sonderregelungen für besonders schützenswerte Daten.
Heißt das besondere Arten von personenbezogenen Daten, für ehemals sensiblen Daten. Das ist auch zum Beispiel ganz relevant im Bereich von Medizin-Apps und so weiter, wo wir uns gerade oder ihr euch gerade bei der CT ja auch besonders drum kümmert. Und diese Daten hat die Post zur Verfügung gestellt und da hat erstmal die österreichische Datenschutzbehörde gesagt, das ist nicht ganz so toll und hat eine Verwaltungsstrafe von 18 Millionen Euro dagegen verhängt. Das ist aber das Bußgeld. Und auf der anderen Seite hat ein einzelner Anwalt eine Klage angestrengt und hat eben gesagt, hier, ich habe dadurch einen immateriellen Schaden, dadurch, dass ihr meine Daten verkauft mit Parteizugehörigkeit oder potenzieller Parteizugehörigkeit. Das ist ein Verstoß gegen die DSGVO und hat dann auch Recht bekommen.
Das ist jetzt diese Verwaltungsklage, von der du vorhin gesprochen hast, oder?
Nee, die Verwaltungsstrafe, das war das Bußgeld, das heißt dann nur einfach Verwaltungsstrafe.
Ach so. Aber hier geht es nicht um das Bußgeld? Also dieses Verwaltungsgeld oder diese Verwaltungsstrafe, das ist kein Bußgeld, sondern
doch, das ist Verwaltungsstrafe ist, ich nehme an, das ist das österreichische.
Okay, also da wurde dann grundsätzlich erstmal festgestellt, dass es datenschutztechnisch oder datenschutzrechtlich nicht sauber, was ihr da gemacht habt.
Genau.
Das ist die Rechtsfeststellung
quasi erstmal. Das ist die Verwaltung, die das Ergebnis der Datenschutzbehörde, so wie bei uns auch hier eben auch die Bußgelder verhängt werden.
Also wenn wir das auf Deutschland übertragen, muss ich nochmal fragen. Also wir hätten so einen ähnlichen Fall und eine Landesdatenschutzbehörde würde dann daraufhin ein Bußgeld verhängen. Und das würde rechtskräftig werden. In dem Fall wäre also festgestellt, hier hat ein Datenschutzverstoß stattgefunden, wenn das nicht angefochten wird. Und dann wäre der Weg frei für eventuell nachfolgende Schadensersatzforderungen.
Nee, die kann man unabhängig davon gelten.
Ah ja, okay,
ist noch eine andere Geschichte. Das läuft völlig parallel.
Okay.
Hier haben sie eben ein Bußgeld, ich nenne es jetzt mal, um keine Verwirrung zu stiften, ein Bußgeld von 18 Millionen Euro geltend gemacht. Die Post ist damit nicht einverstanden und wird auch dagegen vorgehen. Aber darum geht es nicht. Es geht bei uns um diese 800 Euro, die dieser Rechtsanwalt zugesprochen hat. Und zwar, weil er sagt, hier sind meine sensiblen personenbezogenen Daten verkauft worden und potenziell verkauft worden. Das wurde hier mir zugeordnet und das ist ein Verstoß gegen diesen Artikel 9.
Okay.
So, und das klingt irgendwie, als sei es relativ uninteressant.
Hat er jetzt Recht bekommen?
800, ja, das hat er vom Landesgericht, nennt sich das. Landesgericht Feldkirch hat verurteilt. Und zwar zu einem Schadensersatz in Höhe von 800 Euro.
Okay.
So, das klingt, als sei es trivial. Nur das Problem bei der ganzen Geschichte ist, in der Datenbank stand nicht nur der eine Anwalt, sondern standen 2,2 Millionen Leute drin.
2,2 Millionen
mal 800. Jetzt rechnen wir mal 2,2 Millionen mal 800. Kann ich gar nicht, aber ist eine ganze Menge.
Ja, Moment, also, ich schalte meinen Rechner
an. Ja, bitte. Und es gibt tatsächlich auch Prozessfinanzierer in Österreich, die die Daten sammeln und die für jeden Betroffenen, ich glaube, 3.000 Euro geltend machen wollen. Da weiß ich aber nicht, ob da jetzt schon was vor Gericht ist. Und das ist natürlich eine unfassbare Bedrohung. Ja, also ich und das ist das Problem an dem Schadensersatz. Immer wenn es ein größeres Leck ist, immer wenn viele Leute betroffen sind, wenn sensible Daten betroffen sind, dann habe ich hier ein riesengroßes Haftungspotenzial, was auch schnell in die Milliarden gehen kann und das Risiko von Bußgeldern bei weitem übersteigt.
Habe ich jetzt richtig gerechnet? 1,7 Milliarden?
Ja, ja.
Hui. Ich dachte, ich hätte mich jetzt verguckt.
Und das waren nur die, du hast wahrscheinlich nur die 800 berechnet.
Ja, genau. Ja, ja, genau.
800 also mal 2,2 Millionen. Dieser Prozessfinanzierer will für jeden 3.000.
Und ist das jetzt schon auf dem Weg, oder?
Die sammeln zumindest Adressen, soweit ich das gelesen habe. Mhm.
Und ist das dann
2,2 Millionen Leute?
Aber macht er das? Ist das jetzt so ein Fall wie üblicherweise bei einem Legal Tech, dass die ihre Forderungen abtreten und er kassiert dann irgendwie für jede Durchsetzung irgendwie ein bisschen Geld oder
so? So wird das im Endeffekt sein. Also ich weiß jetzt die Details nicht von diesem Prozessfinanzierer, aber klar, die werden dann ihren Share dann von kriegen.
Also um das zusammenzufassen, du glaubst, die eigentliche Gefahr besteht nicht in einem einzelnen Schadensersatzanspruch, weil der wahrscheinlich gar nicht so hoch sein kann, dass es wirklich krass würde. Aber weil wir ja sehr oft Fälle haben, wo sehr viele Datensätze betroffen sind, also zum Beispiel bei einem Leak wenn Passwörter, gerade im Gesundheitsdatenbereich, ne, diese Fälle haben wir ja auch, können wir gleich auch noch mal diskutieren, weil diese Datensätze können ja auch noch wesentlich mehr wert sein als jetzt hier diese 800 Euro. Ne? Mhm. Also wir hatten gerade einen aktuellen Fall im Heft, kann ich gleich noch mal kurz sagen, was da im Raume steht an pro Datensatz an Kohle, die da angeblich, die diese Datensätze wert sind. Und wenn wir das dann, du meinst, die Gefahr besteht daraus, wenn dann tatsächlich alle auf die Idee kommen, plötzlich denselben Schadensersatz zu verlangen, dann können sie ein Unternehmen quasi in Grund und Boden klagen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei natürlich auch einzelne Schadensersatz jetzt nicht, wahrscheinlich für die meisten Unternehmen nicht gefährdend sind, aber auch das kann jetzt bei einem sehr harten Fall. Nachher habe ich auch noch einen mitgebracht, über den wir nochmal sprechen können, auch sehr, sehr teuer werden für das einzelne Unternehmen. Mhm. Aber die Gefahr geht tatsächlich von diesen Massenfällen aus.
Also um das noch, wo wir jetzt gerade dabei waren, kann ich gleich noch sagen, also wir haben im aktuellen Heft amerikanische Statistiken zitiert, wonach Datensätze, also komplette medizinische Datensätze, also inklusive zum Beispiel bildgebenden Verfahren, Röntgenbildern und sowas, schon durchaus weit mehr als 2.000 Dollar pro Satz wert sein können, also pro Person. Das ist dann schon ein Wort. Ne? Also die werden auch so real gehandelt im Datennetz.
Das wäre meine Frage. Also
die werden so gehandelt.
Ja, okay.
Genau. Also das ist kein theoretischer errechneter Wert, sondern gehen sie über die Theke. Ne? Und das ist schon krass, also wenn du das überlegst. Ja, Nikolas. Wird Zeit, dass du den Job wechselst und dann zu einem Legal Tech gehst, oder? Das klingt echt nach Goldgrube.
Verlockend, ne? Ja. Nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Das kann ich sehr gut verstehen. Wobei, also...
Wieso? Ich finde das völlig, also ich finde das überhaupt nicht moralisch verwerflich, eher im Gegenteil. Warum soll man das nicht einfordern für die Leute?
Ja, also ich meine, ich hatte neulich, wenn ich das mal sagen darf, ich hatte vor einem Jahr oder so den Fall, dass ich auch eine saftige, mit der ganzen Familie eine saftige Flugverspätung hatte von 15 Stunden von einem sehr weit entfernten Flug. Ja, Flight Shaming. Ich bin letztes Jahr geflogen und zwar über 3.000
Kilometer. Das wollte ich gar nicht sagen.
Das hat keiner von mir was gesagt. Oder?
Ihr habt so geguckt. Seid froh, dass das nur ein Audio-Podcast ist.
Hast du es über flightride.de gemacht? Oder?
Nee, aber das hatte ich überlegt, weil die haben ja so einen schönen Rechner da, den hat weniger Mieten, um die es jetzt in dem Fall, wo du vorhin erzählt hast, er auch geht. Die haben ja so einen Rechner, wo dann steht, wie viel ich rauskriegen würde und dann sollte ich halt so und so viel Provision dafür bezahlen, dass ich denen meine Rechte abgebe und die machen sie für mich geltend. Hm. Ich habe dann doch einen Anwalt genommen. Aber und hab dann auch das Geld wiederbekommen. Aber das stand schon zur Diskussion und ich fand es eigentlich eine ganz logische Sache. Ich glaube, ich hätte 10 oder 20% Provision zahlen müssen und wäre die Sorgen losgeworden, die hätte es mir sofort ausbezahlt. Ich hätte das Prozesskostenrisiko nicht und so. Fand ich eigentlich nicht so unfair. Aber wenn ich mir überlege, ne, ist so 10-20% von den 800 Euro, also ich kriege die 600 quasi gleich mal rübergeschoben und übernehme die Forderung. Und sammeln dann da aber ein paar tausend Forderungen ein. Das kann echt schon auch für die österreichische Post richtig an den Nieren gehen. Ne?
Ja, und da haben, glaube ich, ziemlich viele Unternehmen gerade Angst. Also deswegen ist gerade diese Schadensersatzgeschichte eben wirklich relevant. Und mein werter Kollege hat sich mal inhaltlich mit den Voraussetzungen genau. befasst.
Ja, wie ist das eigentlich mit dem Schadensersatz bei Datenschutzverstößen? So die Rechtslage. Also das ist im Prinzip dem Datenschutzrecht gar nicht so fremd. Es gab im alten Bundesdatenschutzgesetz auch im Paragraphen 7 stand es dort eine Vorschrift, die den Schadensersatz regelte. Da stand dann sinngemäß drin, fügt eine verantwortliche Stelle durch eine unzulässige Verarbeitung personenbezogener Daten einen Schaden zu, dann muss sie dem Betroffenen Schadensersatz leisten. Die Besonderheit war hier, dass diese Vorschrift nur materielle Schäden umfasst hat. Das heißt also Vermögensschäden. Immer dann gegeben, wenn der Wert des verletzten Rechtsguts in Geld bemessen werden kann. Also du fährst mir eine Beule in mein Auto, das Blech ist kaputt, ersetzt mir den Schaden, das kann ich irgendwie in Geld bemessen. Im Gegensatz zum immateriellen Schaden, das war auch das mit dem Beispiel, was Jörg gebracht hat, also Rechtsgüter wie zum Beispiel die Gesundheit, Freiheit, Ehre oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht, wenn die verletzt sind, spricht man vom immateriellen Schaden, also den Nichtvermögensschaden, allgemeinhin auch als Schmerzensgeld dann bekannt. Ne? Und jetzt hat man natürlich im Bereich des Datenschutzes eher den Fall, dass jetzt nicht ein materieller Schaden entsteht, den ich irgendwie in Geld bemessen kann, sondern das sind genau eher die Fälle, wo ich Persönlichkeitsverletzungen habe, also immaterielle Schäden. Und im alten Recht war das halt zumindest in der Bundesdatenschutzgesetz nicht geregelt. Da musste man so ein bisschen den Umweg gehen über allgemeine Schadensersatzvorschriften. Hier 823 BGB ist das. Wenn man den in Verbindung mit der Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung beziehungsweise des allgemeinen Persönlichkeitsrechts herangezogen hat, war auch Schmerzensgeld möglich. Das kam aber äußerst selten vor. Das waren dann so Fälle wie, wenn Daten wurden zugänglich gemacht durch Dritte und dadurch habe ich zum Beispiel eine soziale Diskriminierung erfahren oder ich wurde öffentlich bloßgestellt, zum Beispiel intime Fotos von mir sind irgendwo gelandet, ne? Oder ich war in irgendeiner Weise in meiner Persönlichkeitsentfaltung gehemmt oder was ich auch bemerkenswert finde, kann eigentlich jeder Facebook-Nutzer sofort eine Schadensersatzklage raushauen, nämlich wenn der Mensch reduziert wird auf ein Datenverarbeitungsobjekt. Geschäftsmodell von Facebook. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Fälle das betraf, aber da wird zum Teil auch Schmerzensgeld sozusagen angenommen.
Wobei das, glaube ich, von der Höhe her ziemlich jämmerlich war. Ne? Ich habe jetzt hier gerade nochmal ein paar Fälle geguckt. Du hast sie, glaube ich, auch rausgearbeitet.
Genau, also es gab ein paar Fälle, da wurde so typischerweise zwischen 1.000 und 7.000 Euro zugesprochen. Das klang für mich eigentlich schon sehr hoch, aber wenn man sich die Fälle anschaut, wo überhaupt gar kein Schadensersatz gezahlt wurde, also wo geklagt wurde und dann abgelehnt wurde, und das war der weit überwiegende Fall, das gab sehr wenige Fälle und viele haben halt überhaupt nicht zum Erfolg geführt. Das ändert sich jetzt nun oder hat sich geändert. Mit der Geltung.
Hier kann man ruhig noch mal ein paar nennen, finde ich, weil die waren schon bemerkenswert. Kein Schmerzensgeld bei der Offenbarung von gespeicherten polizeilichen Ermittlungsdaten eines Mannes gegenüber den Eltern seiner Freundin. Oder Weitergabe von Krankendaten eines Psychologen ohne Einwilligung des Betroffenen, 511 Euro.
Schnäppchen.
Wohin hat die weitergegeben? Steht das da?
An einen Hausarzt.
Ach so.
Ja. Wir sehen, also die Fälle waren rar und es gab im Zweifelsfall wenig oder gar kein Geld. Und das wird sich jetzt aber oder hat sich jetzt geändert mit der DSGVO. Denn wir haben jetzt den Artikel 82, beziehungsweise im Bundesdatenschutzgesetz ist der Artikel 83. Ich zitiere mal kurz aus dem 82, dann wird der Unterschied schon deutlich.
Da aber steht, nicht den gesamten 82.
Nein, bitte. Nein, nur den ersten Satz, keine Bange. Da steht drin, jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen und gegen den Auftragsverarbeiter. Also hier steht in der Verordnung direkt drin, dass auch immaterielle Schäden vom Schadensersatzanspruch umfasst sind. Was nicht drin steht, ist, wie diese Schäden zu bemessen sind oder was genau unter diesen Nichtvermögensschäden dann zu verstehen ist.
Darf ich mal ganz kurz einhaken? An die Herren Juristen in eurer Funktion als Anwälte. Wie ist denn das mit Abmahnungen? Also wir haben ja hier auch festgeschrieben in dem Artikel 23 DSGVO einen Anspruch auf Schadensersatz. Den kann man den auch über eine Abmahnung feststellen lassen oder fordern oder muss man das sowieso von einem Gericht machen? Weiß ich nicht.
Also Schadensersatz fordern, ja, kannst du einfach einen Brief schreiben an den Verantwortlichen und erstmal was fordern.
Ja.
Wenn der dann nicht zahlt, dann landet das vor Gericht.
Okay, also muss ich das nicht mal bei einer Abmahnung machen oder so?
Ich kann das selber machen natürlich, ich kann es dann über einen Anwalt machen dann muss ich halt gucken, ob man sich einigt. Ansonsten, wenn nur der Klageweg, das hat nichts übrigens mit den Behörden zu tun. Ne? Das ist eine Sache, die nicht über die Behörden läuft, sondern das ist rein meine Verletzung, mein Schmerzensgeld, da muss ich mich drum kümmern, das kann ich auch nicht abgeben, also außer einem Anwalt natürlich. Das läuft dann halt.
Ich frage nur deswegen, weil es gab doch auch am Anfang, als die DSGVO in Kraft getreten ist, ich erinnere mich gerade wieder dran, da gab es doch diese absurden Fälle, da gab es einen bestimmten Anwalt, glaube ich, der dann ein paar Mal irgendwie wegen irgendeine Webseite hatte keine HTTPS-Verschlüsselung oder irgend sowas, dann hat er gesagt, dadurch ist eben im immaterieller Schaden entstanden von was, 8.000 Euro? Oder
12.000 Euro.
Wegen Personal Distress.
Personal Distress.
Und das ist,
das haben wir gelacht.
Und war das dann damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber war das dann auch verbunden mit einer Unterlassenserklärung?
Ganz normal in Form. Also das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal der Schadensersatz und dann die Verpflichtung, das künftig zu unterlassen, das dann per Abmahnung geltend gemacht wird. Genau.
Also ich meine, die Abmahnung von dem Kollegen aus Berlin hat nur Schadensersatz gefordert. Ja,
er hat
nur das schnelle Geld. Ne?
Er hat es ja Schmerzensgeld genannt, glaube ich auch. Ne? Hat er dann für einige Heiterung gesorgt. Es hat so weh getan. Ich habe die Website unverschlüsselt serviert bekommen.
Ja, das ist dazu sagst du, glaube ich, auch noch was von so einer Untergrenze.
Genau, also es ist so ein bisschen streitig, welche Schäden überhaupt dann erstattungsfähig sind. Es gibt in den Erwägungsgründen, in Erwägungsgrund 146, also die Erwägungsgründe hatten wir schon mal, das sind immer sozusagen noch ein paar ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Vorschriften der DSGVO. Da steht dann drin, dass der Begriff des Schadens relativ weit auszulegen ist. Und zwar, um den Zielen der Verordnung in vollen Umfang zu entsprechen. Und dieser Weit- oder dieser Erwägungsgrund führt dazu, dass viele Juristen oder einige Juristen der Ansicht sind, dass man demnach eigentlich fast jeder Verstoß gegen die Verordnung dann auch Schadensersatzansprüche hervorrufen würde.
Das sind, glaube ich, eher Anwälte.
Das sind genau eher die Anwälte, die das gerne so sehen würden. Wobei, also das Landgericht oder Landesgericht, wie es ja in Österreich heißt, Feldkirch, das war das Beispiel, was Jörg gebracht hat mit den Daten der Post, die haben das auch relativ weit ausgelegt. Die haben auch gesagt, hier war eine erhebliche Verletzung der DSGVO und insofern hatte man hier einen immateriellen Ungemach. Und
das steht so drin.
Das steht also so drin. Die Österreicher halt, ne?
Okay.
Und insofern wurde da Schadensersatz zugesprochen. Also ein deutsches Gericht hätte vielleicht anders entschieden, man weiß es nicht. Also die deutschen Gerichte, die gucken sich an, wenn man jetzt so die aus der Zivilprozessordnung so die Grundsätze, wie Richter arbeiten, sich mal anschaut, die gucken sich Dauer, Art und Schwere und die Art der Beeinträchtigung ein und gucken dann, ob und in welcher Höhe da Schadensersatz zu leisten wäre. Ne? Es gibt aber jetzt auch eine Entscheidung, das hattest du schon gesagt, Jörg, dass es so eine Art Bagatellgrenze gibt. Also nicht jeder individuell empfundene Beeinträchtigung löst auch gleichzeitig Schadensersatzansprüche aus. Hier hatten wir zum Beispiel einen Empfänger einer ungebetenen Werbe-E-Mail. Das waren übrigens damals diese Re-Opt-In-Kampagnen. Also der hat die E-Mail tatsächlich am 25. Mai bekommen, also mit Wirksamwerden der DSGVO kam diese E-Mail. Bitte bleiben Sie uns treu, geben Sie uns ein Opt-In. Und weil halt vorher kein Opt-In, also keine Einwilligung vorhanden war, gilt sowas halt schon als unerwünschte Werbung. Mhm. Da hat er eigentlich 500 Euro haben wollen vom Versender. Der hat ihm außergerichtlich 50 Euro gezahlt. Und der Empfänger hat dann geklagt, weil er doch mehr haben wollte. Das Gericht hat dann gesagt, na gut, das ist so typisch für die Gerichte. Die weichen dann, die eiern so rum. Die haben eigentlich gar nicht richtig Stellung dazu genommen, ob jetzt hier dieser Verstoß Schadensersatzansprüche überhaupt auslöst. Aber die haben gesagt, na zumindest wäre es mit diesen 50 Euro dann getan. Also mehr gäbe es auf keinen Fall. Das heißt, daraus kann man so ein bisschen sehen, also für so Bagatellschäden oder Bagatellvorfälle gibt es dann halt kein Schmerzensgeld.
Ich habe, glaube ich, noch einen Fall, ne? ORG Dresden, wo es darum, was das ähnlich gesehen hat, dass es keinen ausreichenden Schaden gibt, sondern dass es auch ein Bagatellfall ist. Da ging es darum, dass ein Facebook-Account gesperrt wurde, aber nur über einen kurzen Zeitraum. Da hat das Gericht auch gesagt, das reicht nicht. Packen wir auch in die Shownotes natürlich die Links zu den Entscheidungen.
In die Shownotes? Liebe Hörerinnen und Hörer, hier muss ich noch etwas beichten. Die Shownotes klappen auch nach dieser Episode noch nicht. Wir arbeiten immer noch dran, aber die Shownotes existieren im Moment noch nicht.
Dann packen wir sie ins Forum.
Das ist eine gute Idee. Das machen wir.
Gut, was braucht man noch, damit ein Schadensersatzanspruch durchgesetzt werden kann? Man braucht natürlich die Kausalität, das heißt die rechtswidrige Datenverarbeitung muss in irgendeiner Weise Einfluss auf den Schaden gehabt haben, also dafür ursächlich sein. Und man braucht das Verschulden des Auftrags, des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. Also der ist auch mit im Boot. Ne? Das ist Schadensersatzansprüche.
Hoster zum Beispiel.
Genau, ne? Also die müssen sich nicht notwendigerweise nur gegen den tatsächlich Verantwortlichen richten, sondern auch derjenige, der im Auftrag des Verantwortlichen hier Datenverarbeitung
vornimmt. Wie, dann wird der Schadensersatzanspruch noch aufgeteilt auf mehrere Unternehmen unter Umständen, oder?
Das können die dann untereinander, wenn sie sich gegenseitig
in Regress nehmen. Die greifen dann so durch irgendwie.
Regeln, ne? Aber grundsätzlich ist so, wenn ein Verstoß mehreren zugerechnet werden kann, dann haften alle Verantwortlichen auch gesamtschuldnerisch.
Ja, ich muss aber jetzt mal für mich jetzt als jemanden, der eventuell ja auf der Nehmerseite des Schadensersatzanspruchs steht, fragen. Also ich muss mich jetzt nicht an irgendwie vier verschiedene Parteien
wenden. Wenn es nicht erstmal an den Verantwortlichen. Ah, ja.
Genau. Und der muss dafür sorgen, dass die Kohle reinkommt.
Der muss erstmal dafür sorgen, dass deine Kohle ankommt.
Genau, der muss erstmal sozusagen,
das ist ja das, was mir wichtig ist,
in Vorleistung treten. Und der kann sich das im Zweifelsfall von seinem Dienstleister, der das verbockt hat, dann wiederholen. Okay. Aber damit hat der Betroffene dann nichts mehr zu tun. Ja, wie ist das weiter? Es muss natürlich irgendwie schuldhaft passiert sein. Also wenn der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter den Datenschutzverstoß vorsätzlich oder zumindest fahrlässig herbeigeführt hat. Und da haben wir im Prinzip so eine Art, ja, nicht Beweislastumkehr, aber das Verschulden wird vermutet. Nimmt der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter, also die DSGVO nimmt den in die Pflicht, nämlich den Nachweis zu erbringen, dass sie für den Umstand, der zu dem Schaden geführt hat, nicht verantwortlich sind. Also die müssen sozusagen belegen, dass sie dafür nicht verantwortlich sind. Da macht es natürlich Sinn und da weiß man auch, wofür man es gemacht hat, wenn man ordentlich dokumentiert hat. Das heißt, seine Verfahrensverzeichnis auf dem neuesten Stand hat oder vielleicht eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt hat, aus der dann hervorgeht, dass man alles wirklich soweit möglich richtig gemacht hat. Also es kann zumindest dann zu mildernden Umständen führen.
Also das heißt, das hat für mich als Betroffenen die angenehme Folge, dass ich das im Detail möglicherweise gar nicht beweisen muss, sondern dass ich die Gegenseite quasi darlegen muss, dass das so passiert ist, dass sie da überhaupt keinen Einfluss drauf hatte.
Ja.
Und wenn er das kann, weil er zum Beispiel sagt, nee, ich habe alles gemacht, es ist irgendwas passiert, wo ich keinen Einfluss drauf hatte, Streik, was weiß ich was, dann kann er sich hier eben aus der Haftung.
Ich stelle mir das aber gerade praktisch vor. Also Gibt es in Deutschland schon Schadensersatzurteile aufgrund der neuen Rechtslage DSGVO? Wisst ihr da was? Oder noch nicht?
Also wir erstreiten gerade eins in der Kanzlei, Kanzlei. Dazu, weil das ein spannender Fall ist, kommen wir nachher noch, würde ich vorschlagen. So können wir am Ende noch kurz diskutieren. Es waren aber noch ein paar Sachen, die ich zumindest noch ergänzen wollte.
Ich frage deshalb, also es hat ja bestimmt einen Grund. Das sind ja Amtsgerichte und Landgerichte, die dann über wahrscheinlich hochkomplexe datenschutzrechtliche Fragen zu entscheiden haben und wahrscheinlich auch sehr technisch geprägte unter Umständen. Ne? So wie ihr gerade geredet habt, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und weiß aufgrund seines Datenverarbeitungsverzeichnisses oder aufgrund seiner Auftragsverarbeitungsvorgänge und alles mögliche und Verfahrensverzeichnisse nach, nee, dass ich mich trifft keine Schuld, ich kann da nichts dafür. Ich stelle mir gerade den Amtsrichter vor, hier in Hannover oder auch anderswo, der darüber zu entscheiden hat. Das ist doch mal wieder eine völlige Überforderung.
Augen auf bei der Berufswahl.
Der erstinstanzlichen Gericht. Ja, aber bitte.
Ja, nee, das ist, aber darauf kann das Recht ja keine Rücksicht nehmen. Es gibt ja nicht nur in dem Bereich kompliziertes Recht, was nur in wenigen Ausnahmefällen gilt oder so.
Ja, aber
wenn
ich mich ja jetzt plötzlich neu,
mit Pferderecht beschäftigen muss, würde es mir jetzt genauso gehen oder Ähnlichem. Also das ist klar, das ist neu, das wird wahrscheinlich am Anfang auch zu furchtbaren Urteilen führen, wie es das immer eigentlich macht, wenn hier neue Gesetze kommen. Das wird sich dann irgendwann mal einspielen.
Du meinst also, bis es dann in die höheren Instanzen kommt, dort entschieden wird, sodass die Amtsgerichte sich irgendwas dran haben, woran sie sich festhalten können dann.
So. Genau, also wie gesagt, ich habe es glaube ich in der ersten Sendung schon mal gesagt, ich gehe von 5 bis 10 Jahren Rechtsunsicherheit oder alle gehen von 5 bis 10 Jahren Rechtsunsicherheit aus, bis sich das wirklich mal eingegroovt hat und wir höchstgerichtliche Urteile haben, die hier wirklich ein bisschen den Weg weisen.
Naja, also angesichts der Vielzahl von möglichen Konstellationen bei diesem Schadensersatzanspruch, ne, da, also das wird auch in 10 Jahren mit Sicherheit nicht erledigt sein.
Oder kann in Einzelfällen sicher nicht, aber man wird so Guidelines haben, wo das Gericht sagt, was ist jetzt zum Beispiel ein ausreichender Fall, wann ist der Personal Distress, den ich dann habe, hoch genug? Oder?
Ich frage halt auch mal wieder aus der betroffenen Perspektive ein bisschen, weil wenn du jetzt, ich gehe davon aus, ne, ich habe festgestellt, mir ist ein Schaden entstanden und ich möchte gerne von dem Unternehmen Schmerzensgeld oder einen Schadensersatzanspruch, wie auch immer, beglichen haben. Aber ich habe natürlich dann ja auch ein gewisses, ein ganz schönes Prozessrisiko, weil ich überhaupt nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Ne? Ja. Und wenn ich keine Rechtsschutzversicherung habe, dann gehe ich da ja gehörig ins Risiko. Ich weiß ja nicht, wie da bei sowas, was das dann kostet, wenn ich da so eine Klage anstrenge. Aber angesichts der Summen dann von 800 oder 1000 Euro,
gut, das,
wird sich das da doch jeder fünfmal überlegen, ob er deswegen Rechtsschutz
anstrengt. Also das ist noch im Rahmen, sage ich mal. Also Gerichtskosten und Anwaltskosten, das ist dann überschaubar. Ja. Aber es besteht noch eine andere Möglichkeit. Also insbesondere, wenn wirklich viele, viele Datensätze, also viele Betroffene sind. Es gibt ja jetzt die Musterfeststellungsklage. Man kennt die ja, ist jetzt, glaube ich, relativ bekannt durch VW geworden. Ne? Also diesen Abgasskandal, wo jetzt VW für viele Verbraucher da ein Urteil erstreitet. Und Ähnliches ist im Datenschutzrecht auch möglich. Also man hatte vorher die Verbandsklage, wo einzelne Verbände, wie Verbraucherverbände schon Unternehmen auch wegen Datenschutzverstößen auf Unterlassung in Anspruch nehmen konnten. Und jetzt gibt es die Musterfeststellungsklage, ist in der Zivilprozessordnung geregelt.
Die gibt es erst seit diesem Jahr, ne? Oder? Oder letztem Jahr?
Mag ich mich jetzt nicht festlegen. Das ist ein relativ junges Instrument. Und durch die Musterfeststellungsklage ist es möglich, ein Feststellungsurteil mit Rechtskraftwirkung zu erstreiten, welches dann für den einzelnen Kläger, der sich dann dieser Klage angeschlossen hat, dazu führt, dass er deutlich leichter seine Schadensersatzansprüche durchsetzen kann. Da brauchst du dann nur eine qualifizierte Einrichtung, wie zum Beispiel die Verbraucherzentralen, und es bedarf 10 Verbraucher, also Betroffene, die einen Datenschutzverstoß zunächst erstmal glaubhaft machen können. Das ist immer ganz angenehm, weil der Verarbeiter, der irgendeinen Datenleck hat oder so, der hat ja auch Informationspflichten und im Zweifelsfall muss nach Artikel 34 dann auch der Betroffene informiert werden. Und wenn ich so ein Informationsschreiben bekomme, hier, deine Daten sind offen im Netz gewesen, sorry, tut uns leid, wir wollen dich nur mal informieren, dann habe ich im Prinzip dieses Schreiben und kann damit schon glaubhaft machen, dass ich in meinen Persönlichkeitsrechten zum Beispiel verletzt war. Und nach einer gewissen Frist, ich glaube, es sind 2 Monate, nach Bekanntmachung dieser Musterfeststellungsklage braucht es mindestens 50 Verbraucher, die sich dann dort anmelden, und dann kann die Verbraucherzentrale oder der andere Verband entsprechend klagen.
Also mal in der Praxis, es gibt ein großes Datenleak, 3 Millionen Daten abgeflossen, naja, sagen wir mal 3000 Daten, Datensätze abgeflossen, und dann hat der Shop oder was auch immer es war, die Verbraucher, die Kunden informiert, hier wenn er alles richtig gemacht hat. Dann gehe ich mit dem Schreiben zur Verbraucherzentrale, suche mir noch 50 andere Leute, sage denen, stellt mal fest, dass wir recht haben, dass es ein Schadensersatzanspruch besteht. Dann klagen die, dann stellt ein Gericht einen Schadensersatzanspruch fest. Dann, und das ist ja die Geschichte, die jetzt auch bei VW zum Beispiel passiert, dann muss ich aber als Einzelner nochmal hingehen und muss diesen Schadensersatz auch geltend machen. Ne?
Genau.
Die stellen ja nur fest, dass dieser Anspruch besteht.
Das ist
oder? Recht. So wie ich das verstanden
aber habe. Aber mit einer solchen Klage, das Gericht, das ich dann damit
dafür zahle ich Einzelklage, aber nichts, das ist der Punkt.
Genau, und das Gericht, was sich dann mit dieser Einzelklage befasst, das ist an die Feststellung aus dieser Feststellungsklage auch gebunden.
Also es ist im Grunde genommen eine ähnliche Geschichte wie Legal Tax. Ich gebe das Risiko ab. Gut, und ich zahle nicht da bei Legal Tax, zahle ich ja eine Provision dafür, hier zahle ich im Grunde genommen gar nichts dafür. Zumindest, also es bleibt festzuhalten, wahrscheinlich gibt es zwei Instrumente, entweder Legal Tax oder die Musterfeststellungsklage, wobei das ja noch überhaupt nicht ausprobiert wurde. Da muss man auch mal sehen, genau, ob sowas funktioniert. Ne? Das ist jetzt auch ein bisschen ins Blaue reingesprochen, weil es gibt kein Verfahren derart.
Verfahren gibt es noch nicht, nein.
Aber diese beiden Instrumente bedrohen theoretisch zumindest die Unternehmen ganz massiv, wenn es zu größeren Schaden oder Fällen kommt, die Schadensersatzansprüche zeitigen würden.
So ist es. Ich persönlich glaube nicht, dass die Musterfeststellungsklage hier so relevant sein wird, weil die ist, glaube ich, eher relevant, wenn es um hohe Summen geht, wie jetzt bei den Autos. Aber wir wirklich sehen, ne? Theoretisch möglich ist es bestimmt, ja. Also ich glaube, dass es eher diese Legal-Tech-Geschichten sind. Wobei wir noch eine Sache ergänzen müssen. Also es geht tatsächlich nicht immer unbedingt nur um kleine Beträge. Also es kann auch durchaus sein, dass einzelne Personen einen relativ hohen Schaden, auch einen immateriellen Schaden erleiden, den sie da geltend macht. Und da habe ich jetzt ein Beispiel, wo ein Betroffener, wo die Krankenunterlagen, sämtliche Krankenunterlagen eines Betroffenen von seiner Versicherung statt zu ihm nach Hause versehentlich an seinen Arbeitgeber geschickt wurden. Und zwar auch noch an die Personalabteilung. Ja, und da steht dann irgendwie alles drin, was er hat und auch unangenehme Sachen, das will man nicht. Und natürlich hat natürlich die Personalabteilung eigentlich auch eine Pflicht, sich gegenüber dem Unternehmen zu äußern. Also eigentlich müssten die das auch weitergeben. Und das ist natürlich so ein Worst-Case-Fall. Ne? Und da kämpfen wir jetzt gerade mit der Versicherung, um mal zu schauen, was wir da an Schadensersatz rausholen können. Und fünfstellig wird es bestimmt.
Meinst du, wird fünfstellig?
Also wir wollen, dass es fünfstellig
für gibt. Für einen Einzelfall.
Die Person, was willst du noch machen? Also ich meine, also es ist wirklich sehr, sehr heftig. Und es hat wirklich alles das ist ein Musterfall. Also hier geht es wirklich um diesen Personal Distress. Du weißt nicht, wer hat das gelesen. Du weißt nicht, was hat das für Folgen. Du kannst nichts davon nachweisen natürlich, klar. Aber dass es negative Folgen hat. Deswegen ist es wirklich nur immaterial, aber deine Belastung ist maximal in dem Unternehmen.
Krass. Naja, also da über den Fall hältst du uns auf dem Laufenden, ne?
Spreche nochmal mit dem Betroffenen, aber ich denke mal.
Es würde mich einfach interessieren, wie das ausgeht.
Ich finde das
auch schon, dann wäre das ja, weißt du noch von anderen Verfahren, die im Moment laufen? Man kriegt das ja normalerweise nicht so mit, ne? Solange sie laufen, erst dann die Verfahrensergebnisse leider.
Ich weiß nicht von anderen Verfahren, aber ein Verfahren, du hast es am Anfang angesprochen, unser Arzt hier aus die Ärztegemeinschaft aus Celle, das wäre zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo man das mal überlegen könnte, wo ja tatsächlich ganz massiv.
Wo 30.000 Krankenakten.
Wir wissen nicht genau, wie viele sind. Ich glaube, 20.000 war die letzte Zahl.
Lass es 10.000 sein.
Also so viele, oder so krass. Viele und höchstgradig natürlich sensible Daten.
Patientenakten, ne?
Ja. Und wenn da zum Beispiel wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, ob allein die Tatsache, dass die online waren, schon hier für so einen Schadensersatz ausreicht, würde ich eher nicht sagen. Aber spätestens, wenn zum Beispiel rauskäme, dass die auch abgeflossen sind, dann wäre es mit Sicherheit so.
Gut, wir haben schon wieder ganz viel Zeit benötigt, mehr als wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin, in diesem Jahr zumindest in unserem Zeitrahmen zu bleiben. Aber ich denke, wir haben das Thema jetzt zumindest mal angerissen. Wir werden da auch am Ball bleiben und wenn es zu ersten Verfahren und tatsächlichen Feststellungen kommt zu Schadensersatzansprüchen, dann greifen wir das Thema auch wieder auf. Ne?
Na klar.
Damit möchte ich es auch heute bewenden lassen, weil wir, wie gesagt, schon wieder drüber sind. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ausdrücklich auf unsere Feedback-Möglichkeiten hinweisen unter auslegungssache@heise.de, also der E-Mail-Adresse, oder ct.de/auslegungssache, wo man das Forum findet. Und ich werde mich dann gleich mal dran machen und werde für diese Sendung mal ein eigenes Forum anlegen, also für diese Episode.
Man kann uns auch bei iTunes bewerten, Sterne vergeben.
Ja, das wollte ich diesmal nicht sagen, aber jetzt hast du es ja gesagt, ja, dann konnte ich natürlich nicht anders. Nicht
sagen. Ja, und schlagt uns auch gerne Themen vor. Ja, also wir haben zwar eine stattliche Themenliste fürs nächste Jahr, aber wir sind da allen Anregungen gerne offen, wenn euch da was besonders interessiert. Sehr, sehr gerne.
Genau, dem schließe ich mich rundweg an. Ich sage danke, Jörg.
Sehr gerne.
Danke, Nikolas.
Ja, danke fürs Zuhören.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, schützt eure Daten.
Ciao. Tschüss.